So, Kamera läuft, Technik okay. Ich mache nur ein bisschen eine zusätzliche Beleuchtung. Ihr seid richtig beim Iran-Update mit Thomas Gast am 7. Mai 2026. Ich denke, so passt das. Gestern war Champions League Halbfinale, die Bayern sind draußen. Die haben zwar nicht verloren, aber ein 1:1 hat eben gegen Paris Saint-Germain nicht ganz gereicht. Gut, wir gehen gleich mal rein in die Kartoffeln, ja. Ich habe hier einen Bericht, wir gehen in der Richtung Irak. No coffee, no worky. Was ist im Irak los gewesen? Da gibt es einen neuen Chef, der heißt Al-Saidi. Das ist der neue irakische Premierminister. Und der hat Folgendes gesagt. Die derzeitige Macht des Iran gehört nicht nur dem Iran, sondern sie ist auch eine Stütze für alle Muslime und Schiiten. Ihr kennt den Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten. Wenn nicht, werde ich das nochmal in einem Special ganz genau erklären. Wir, sagte er, werden niemals akzeptieren, dass dem Iran diese Macht genommen wird. Wenn er sagt wir, dann meint er der Irak. Es ist diese Stärke, die uns im Kampf gegen den IS geholfen hat. Der Irak braucht die Unterstützung des Iran, denn die Stärke des Iran ist die Stärke des Irak. Und die Schwäche des Iran wird die Schwäche des Irak sein. Ich denke, da sind die Fronten klar. Ja, das auch mit Blick auf die andere Koalition, USA-Israel. Der Iran bestreitet, Raketen und Drohnen auf die Vereinigten Arabischen Emirate abgefeuert zu haben. Wenn es der Iran nicht war, wer war es dann? Dann kann es ja nur ein Angriff unter falscher Flagge gewesen sein, oder? Ich meine, ist irgendwie logisch. Ja? Weil es war ja so, dass man sagte, dass der Iran die Emirates angegriffen haben. Das wäre ein Breach of Waffenstillstand, ein Bruch des Waffenstillstandes. Und jetzt müsste man dafür die Iraner zur Rechenschaft ziehen. Die Iraner sagen, wir waren das nicht. Aber wenn es der Iran nicht war, wer war es denn dann? Der Iran bestreitet, Raketen und Drohnen auf die Vereinigten Arabischen Emirate abgefeuert zu haben, verspricht jedoch eine verheerende Reaktion gegen Abu Dhabi, sollte es zu einem US-Angriff von seinem Staatsgebiet aus kommen. Abu Dhabi, da war mal die Legion stationiert. Ganz kurzer Lapse of Time. Ja, nach Djibouti, Abu Dhabi, jetzt sind sie oben in Larzac in der Metropole in Frankreich. Ja, wie könnte so ein Angriff des Iran auf Abu Dhabi stattfinden? Was würden die machen, die Iraner? Ist ganz klar, die würden sämtliche Brücken vom Festland zu Abu Dhabi zerstören. Da gibt's 3-4 große Brücken, die sind unwahrscheinlich wichtig. Wenn der Iran diese Brücken zerstört, dann ist es ein Riesenproblem für die Emirates, ja, weil die Emirate, das sind 7 Emirate eigentlich, aber Abu Dhabi ist mit Sicherheit das wichtigste Emirates in den Emiraten. Dort ist der Flughafen, dort sind die Präsidentenpaläste, dort ist das Energiezentrum, dort ist das Herz von den Emirates, das schlägt in Abu Dhabi. Und wenn der Iran sagt, ich bin jetzt böse mit euch, ja, und diese Brücken sprengt, fini la comedy, aus die Maus, Ende Gelände, dann hat Dubai oder dann haben die Emirates ausgedient, ja. Und ich würde diese Warnung sehr ernst nehmen, weil das alles darf passieren, nur das darf nicht passieren, dass der Iran die Brücken in die Luft sprengt. Und die Emirates können das nicht verhindern. Obwohl sie jetzt eigentlich, ja, Flugabwehrsysteme von Israel bekommen haben. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja. Also, da geht schon was ab am Golf, ne? Ja, die Vereinigten Staaten behaupten, der Iran habe während des Waffenstillstandes weitere Minen in der Straße von Hormuz verlegt.
The status of the Strait of Hormuz, as you understand it,
well, I think the Iranians control the Strait of Hormuz, and they have a blockade on it that's very effective. And now President Trump, of course, has put another blockade on it. So it's very difficult for ships to get through the Strait of Hormuz. But basically, the Iranians control it. And all the evidence is that
der Iran kontrolliert nach wie vor die Straße von Hormuz, nachdem US-Präsident Donald Trump versucht, die iranische Blockade zu durchbrechen, am 4. Mai gescheitert ist, erklärt der US-Politikwissenschaftler John Mersheimer dem pensionierten Richter Andrew Napolitano. Ich mag den Mann irgendwie, ja. Gut, also die beiden im Gespräch, Mearsheimer hier und Napolitano auf der anderen Seite. Es sind sehr sympathische Menschen, sehr gescheite Köpfe, ja. Ich höre denen gerne zu, ne. Es ist lustig, ja. Und es wird gesagt, das sagt der Mearsheimer, wir haben keine, wenn er sagt wir, meint er die USA. Wir haben keine tragfähige militärische Option in Bezug auf Hormuz. Wir haben keine tragfähige militärische Option, wenn es darum geht, den Iran zu bombardieren. Das heißt, er sagt hier ganz deutlich, wir haben keinen Plan. Die haben den Krieg angefangen und die hatten keinen Plan. Kein Cup, keine Richtung, keine Marschkompasszahl. Null, nada, nothing. Das sagt Mearsheimer, right? Und ich kann ihm da eigentlich recht geben, ja? Weil was Marschkompasszahl bedeutet, da habe ich wiederum den Plan. Ne? Gut, Trumps verpatzte Offensive. Nochmal, Trumps verpatzte Offensive sei ein de facto Eingeständnis, dass auch die USA-Blockade gegen den Iran wirkungslos sei, argumentiert Mearsheimer. Mearsheimer sagt weiter, die einzige Lösung sei ein Friedensabkommen mit dem Iran, aber Trump wolle das nicht, da dies bedeuten würde, dass die Iraner gewonnen hätten. Cheers, no coffee, no working. Also kein Friedensabkommen mit dem Iran, weil dann hätte der Trump die weiße Flagge gehisst. That's the point. Es geht noch weiter. Mearsheimer sagt, wenn wir uns an den Verhandlungstisch setzen und ein Abkommen aushandeln, wird jedem mit einem IQ im dreistelligen Bereich klar werden, dass die Iraner gewonnen haben, denn Trump wird gezwungen sein, enorme Zugeständnisse zu machen, sagt, wie gesagt, Mearsheimer. Und schon sind wir drin beim nächsten Bericht. Ja, ich finde das ziemlich aussagekräftig. Mearsheimer, ich höre dem oft zu und in allem, was er sagt, hat er eigentlich recht. Ich muss ihm da immer recht geben. Ja? Bin da immer da und nick mit dem Kopf. Ja? Was soll's? That's the point. Wir haben hier ein Video. Ja? Und es wird gezeigt, Folgendes, der Text dazu ist wie folgt, machen wir es mal so. Die iranische Nachrichtenagentur Fars hat Aufnahmen eines feindlichen Aufklärungsdrohnenflugkörpers veröffentlicht, der in der vergangenen Nacht nach Angaben der Agentur von iranischen Luftabwehrsystemen über der Straße von Hormuz abgeschossen wurde. Ich habe den gleichen Text nochmal auf Französisch, da wird klar, um was es sich da genau handelt. Cette nuit, la défense aérienne iranienne a abattu notre drone américain MQ-9A Reaper près de l'île de Keshem au-dessus du détroit de l'Hormuz. Das heißt, es wurde angeblich eine MQ-9A Reaper Drohne abgeschossen. Ja, die hatte eine Aufklärungsmission, ist ja ganz klar. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Die US-Armee setzt ihren Einsatz Project Freedom in der Straße von Hormuz vorläufig aus. Das hat 36 Stunden gedauert, ja. Von dem Beginn, wir machen Project Freedom, bis zum Ende hat es genau 36 Stunden gedauert. Ja. Und jetzt sage ich euch warum, das ist nämlich der Hammer. Hört mal bitte ganz genau zu. Und das ist eigentlich einzigartig in der Geschichte von diesem Krieg, ja. Saudi-Arabien hat ganz einfach den Stecker gezogen, ja. Gehen wir nochmal zurück auf was los war. Ja? Trump hat seinen groß angelegten Plan zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz abrupt ausgesetzt, nachdem Saudi-Arabien Berichten zufolge den USA den Zugang zu seinen Stützpunkten und seinem Luftraum für die Operation verweigert hatte, wie NBC News unter Berufung auf US-Beamte berichtete. Holla die Waldfee. Ja? Also, Trump kündigte das Projekt Freedom in den sozialen Medien an, was die Verbündeten am Golf offenbar so sehr überrascht hatte, dass Riyadh Washington mitteilte, es könne den Prinz Sultan Luftwaffenstützpunkt oder den saudischen Luftraum nicht zur Unterstützung dieses Vorhabens nutzen. Ne? Ein Telefonat mit Kronprinz Mohammed bin Salman konnte das Chaos nicht beheben, was Trump dazu zwang, auf den Pauseknopf zu drücken. Gerade in dem Moment, als sein Team die Operation öffentlich als Demonstration amerikanischer Macht vermarktete. Das heißt, der Trump, der schießt immer schneller als die Polizei erlaubt. Er kündigt an, True Social, Twitter etc. pp. Auf Twitter ist er glaube ich nicht mehr, aber auf True Social. Ja, der haut am Tag seine 30 Nachrichten raus, wo nichts irgendwie abgesprochen ist. That's the point. Und er sagt immer Dinge, wo ich mal sage, das kannst du nicht machen. Ja, ihr habt eine Frist von einer Woche. Jetzt geht es wieder darum, dass der Iran eine Frist hat von einer Woche. Wenn nicht, wird der Iran wieder dem Erdboden gleichgemacht. Und ihr habt eine Woche, ihr habt 4 Tage. Und wenn das, und dann mache ich das. Und wenn das nicht hier. Und wenn ihr nicht, wenn ich so als Papa, ja, ich habe eine 6-köpfige Familie. Wenn ich als Vater so auftreten würde, wie Trump, in meiner Familie, wie Trump, in der internationalen Politik, wisst ihr, was meine Jungs machen würden und Mädchen? Die würden ihren Rucksack packen, ihren Koffer, würden sagen, Papa, tschüss, du kannst uns mal. Und wenn du wieder zur Vernunft gekommen bist, dann kommen wir wieder her. Ja? Und die Frau würde folgen. Also das geht nicht. Du bist Politiker. Alles, was du sagst, wird von Millionen, von Milliarden von Menschen. Du bist nicht nur Politiker, du bist der mächtigste Mann der Erde. In Anführungszeichen, ja? Ja? Und jedes Wort, was du sagst, hat einen Marktwert. Ja, die Leute glauben an das, was du sagst. Jetzt vielleicht nicht mehr, weil es ist zu spät, Game over. Aber normalerweise hat jedes Wort, das haut rein auf die Waagschale. Das, was du sagst als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, das musst du dir 3-mal überlegen. Nicht einfach so, ich habe jetzt mal Bock, ich nehme mein Handy und True Social und blablabla. Das kannst du nicht machen. Ja, das geht nicht. Gut, also nochmal, der Kronprinz Mohammed bin Salman konnte das Chaos nicht beheben und jetzt sind die Amerikaner, ich würde sagen, trivial am Arsch. Ja? Weil Operation Freedom, finila Comedy, aus dem Mausende-Gelände. Ja? In der Zwischenzeit weitet der Iran seine Souveränität aus. Was gibt es da? Neue Regeln zur Schiffspassage in der Meerenge. That's the point. Alle Schiffe müssen erst mit den iranischen Behörden Kontakt aufnehmen. Funk. Ja, auf eine elektronische Meldung über die Regeln der Schifffahrt warten und die Maut entrichten, bevor sie die Erlaubnis zum Transit bekommen. Die Maut, das beträgt in der Regel 2 Millionen US-Dollar pro Passage. Das ist natürlich, hört sich viel an, ist es aber nicht, weil, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, was so ein Öltanker wert ist, oder was das Öl auf so einem Tanker wert ist, oder die Fracht auf so einem Frachttanker, das ist schon brutal. Da gehen wir rein in die Milliarden. Also das sind die 2 Millionen Mautgebühren Peanuts. Ja, es geht noch weiter. Extra dafür ließ Teheran eine neue Behörde entstehen. Das heißt, Iran erklärt die Straße von Ormuz zu seiner souveränen Zone, wie der Suezkanal, der vollständig von Ägypten kontrolliert wird. That's the point. Ja? Und die Iraner können das durchziehen. Sie haben die Macht dazu, sie haben die Power dazu, sie haben die Drohnen, Unterseeboote, U-Boote und die Raketen dafür. Ja, und die USA, die operieren 12.000 Kilometer weg von ihrer Basis. That's the point. Das ist der Unterschied und das ist der Heimvorteil, den gestern die Bayern eigentlich hätten haben sollen. Den haben sie nur nicht genutzt. Ja, ich bin nicht sauer darum, ne? Weil Paris für mich war besser, ganz einfach. Sollte der Iran diesen neuen Status akzeptiert bekommen, so ist Jemen an der Reihe. Gehen wir wieder weiter nach Westen, ja? Die Houthis werden sich zum Ziel setzen, die Meerstraße von Bab el-Mandeb unter ihre Kontrolle zu bekommen. Dies wird zu einem weiteren großen Sargnagel für die jetzige Weltordnung. Ja, das kann man durchaus so sehen. Jetzt kommt das große Aber. Das große Aber. Was ist passiert? Schon vor längerer Zeit, denkt mal nach, Houthi, Bab el-Mandeb, Straße von Ormuz, eine Linie weiter, Bab el-Mandeb, ja, ist so auf einer Linie, ne? Von rechts oben nach links unten. Denkt mal drüber nach. Was ist das große Aber? Das sind wieder mal die Amerikaner und die Israelis. Warum? Ich habe hier einen Text gefunden. Den lese ich euch vor. Ich war oft in der Region. Ich war 5-mal in Djibouti. Ich war 4 Jahre lang im Jemen. Ich kenne die Region, als wär's Oberfranken, meine Heimat, meine Originalheimat, ja? Israel hat seinen ersten Botschafter in Somaliland ernannt. Ja, die Karte blende ich euch ein. Der israelische Botschafter in Somaliland, der heißt Michael Lotem. Ja, und dieser Schritt folgte auf die offizielle Anerkennung der abtrünnigen afrikanischen Provinz im Dezember 2025. Ja, das heißt, die Israelis haben den Staat Somaliland offiziell anerkannt. Ja, der Hafen und der Luftwaffenstützpunkt von Berbera werden für die Israelis bereits ausgebaut. Und praktisch gesehen könnte Berbera als Israels Watchpoint, Wachposten am Roten Meer dienen. Das heißt, wie er auf die Karte sieht. Du hast das Somaliland und wenn du dort bist, wenn du dort deine Augen hast, deine Drohnen, deine Militärbases, dann hast du Blick auf der rechten Seite auf den Golf von Oman, auf den Golf von Aden, rein, vorbei an den sieben Brüdern, in dem Bab el-Mandeb, den Tor der Tränen, bis rüber ins Rote Meer. Und was ist da am Roten Meer? Was ist da? Ganz genau, das sind die Amerikaner. Warum? Weil die Amerikaner schon vor längerer Zeit damit begonnen haben, Militärbasen in Eritrea auszubauen. Jetzt kommt es darauf an, wer den längeren Atem hat und wer die besseren Karten hat, würde Donald Trump sagen. Weil auf der anderen Seite haben wir Jemen mit Hodeida zum Beispiel. Hodeida ist von Berbera weg, 400 Kilometer. Ne? Und da hocken eben die Houthis. Früher hätte ich gesagt, die Soldaten in Laschen, sind es aber nicht. Die Houthis haben sehr modernes Arsenal, was Waffen angeht und Raketen und Drohnen etc. pp. Und die haben bislang die Kontrolle über den Bab el-Mandeb. Ja? Und jetzt kommt es darauf an, was die Zukunft bringen wird. Ja? Weil, wenn wir davon ausgehen, dass der Iran die Straße von Hormuz kontrolliert, total, unter seinen Bedingungen, und wenn wir davon ausgehen können, dass die Houthis das Gleiche machen mit dem Bab el-Mandeb, Weltordnung, adieu, Sargnagel, hurra die ganze Welt, die Welt. Und genau deswegen sind die Israelis und die USA seit längerer Zeit da unten schon am Wirken. Das sind Aktionen, die die Weltengemeinschaft, das hörst du nicht in den normalen Medien. Ja, da musst du schon ein bisschen gucken, ein bisschen recherchieren. Und da kommst du drauf, wie läuft denn das geopolitisch überhaupt ab in dieser Region? That's the point. Ja, gehen wir nochmal rein in das Thema. Für die Israelis, für Somaliland. Optionen für den Einsatz von Marine und Luftwaffe in der Nähe des Jemen, für Israel. Ein sicherer logistischer Knotenpunkt für die Nachschubversorgung in Krisenzeiten. Druckmittel gegen den Einfluss Ägyptens, Saudi-Arabiens und der Türkei im Roten Meer. Ein Sprungbrett für mögliche Operationen mit dem Iran verbündete Kräfte. Ja, und das versuchen die Israelis auf die Beine zu stellen, dort in Somaliland. Ja. Israel hat, und jetzt mal als Resümee, nicht aus reiner Freundlichkeit Somaliland anerkannt. Es hat dies gemacht, um eine Seeblockade zu durchbrechen, eine Flagge in der Nähe des Jemen zu hissen und eine neue Achse am Horn von Afrika aufzubauen. That's the point. Achse Eritrea-Somaliland. Ja? Watchpoint über das Rote Meer, Bab el-Mandeb, Golf von Aden und Golf von Oman. Ja? Das ist ganz gewieft, würde ich sagen. Ja? Und der Botschafter, den Israel da reingeworfen hat in die Partei, in Hargeisa oder in Berbera, der israelische Botschafter, das war nur das öffentliche Gesicht von einer neuen militärischen Expansion. So kann man das sagen. That's the point. Ja? Okay, wir schauen mal weiter zum nächsten Bericht. Das ist jetzt mal off-topic. Wir haben den 7. Mai. In zwei Tagen findet in Russland diese Parade statt. Die jährliche Siegesparade, kann man sagen. Vorm Kreml auf dem Roten Platz, wenn ich mich nicht täusche. Und da gab es ja Töne aus von den Herrn Zelensky, dass vielleicht Drohnen fliegen könnten. Jetzt gab es natürlich Äußerungen der Russen dazu. Ja, das russische Außenministerium forderte ausländische Staaten dringend auf, eindringlich auf, das Personal ihrer diplomatischen und sonstigen Vertretungen aus Kiew zu evakuieren. Die vom Verteidigungsministerium abgegebene Erklärung bezüglich der Drohung in Kiew, die Siegesparade am 9. Mai zu stören, sowie der darauffolgende Schritt Russlands sei ernst zu nehmen. Ja? Sowie die darauffolgenden Schritte Russlands seien ernst zu nehmen. Und das erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Ja? Das heißt, die Russen nehmen das sehr, sehr ernst. Moskau handele nicht aus einer Position der Aggression heraus, ist ganz klar, sondern aus der Position einer unvermeidlichen Reaktion auf eine eventuelle Aggression. Ja, das heißt, die Kiewer haben gesagt, wir schicken möglicherweise Drohnen. Russland hat gesagt, wenn ihr das macht, gut, schön, fein, aber wir bomben euch eure Stadtmitte auch in die Steinzeit zurück, so wie das Trump es angekündigt hat mit dem Iran, so ungefähr. Ja, und jetzt fordern die Russen alle Bürger Kiews auf, ja, und die ausländischen Vertretungen auf, Leute, wenn was passiert oder ob was passiert, das wissen wir nicht. Es könnte was passieren, weil das eintritt, ja. Wir werden da nicht hinterm Berg halten mit der Antwort. Bitte verzieht euch. That's the point. Ja, that's the point. Und wir sind weiter im nächsten Bericht drin. Also ich persönlich hoffe, es wird nicht passieren. Das käme einer neuen Eskalation gleich und das braucht man nicht. Ne? Die Türkei präsentiert erstmals eine Interkontinentalrakete mit dem Namen Ildirim Han. Da hatte ich einen Vorgesetzten bei der Legion im 3. RÖI, der war Sergeant-Chef, der hieß Ildirim. Und komischerweise habe ich genau diesen Mann 40 Jahre später wieder getroffen. Ja? 40 Jahre später habe ich diesen Ildirim, den Türken, wieder getroffen. Feiner Mensch, würde ich sagen. Ja? Also, nochmal. Türkei, interkontinentale ballistische Rakete, ICBM. Name Ildirim Han. Ja? Und bei den Angaben, da bin ich ein bisschen in Zweifeln gekommen. Warum? Reichweite, ca. 6000 Kilometer. Okay. Geschwindigkeit, und jetzt kommt der Hammer, zwischen Mach 9 und Mach 25. Wenn da gestanden hätte, zwischen Mach 19 und Mach 25, okay, da hätte man ein Gap von 3 Mach. Ja? Aber hier, Geschwindigkeit zwischen Mach 9 und Mach 25. Ei, weiß ich nicht. Treibstoff flüssig. Ja? Antriebssystem mit 4 Triebwerken. Die Präsentation unterstreicht den Anspruch Ankaras, seine strategischen Fähigkeiten im Raketenbereich deutlich auszubauen. That's the point. Und wir gehen weiter zum letzten Bericht für heute. Der Text dafür ist, ich blende mal ein Bild ein, Schatten des schwarzen Rächers über Aden. Somalische Piraten kehren zurück. Die Eskalation im Nahen Osten hat einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Security-Leute werden sich die Hände reiben, ja? Vor der Küste Ostafrikas nimmt die Piraterie wieder zu. Ein Problem, das vor rund 10 Jahren als eingedämmt galt, bedroht erneut den Welthandel. Anfang Mai kaperten bewaffnete Angreifer den unter togolesischer Flagge fahrenden Tanker Eureka. Das Vorgehen entspricht bekannten Mustern aus der Hochphase der Piraterie. Entern des Schiffes, meist kommt das Skiffs an, das sind meistens 2-3 Skiffs, ja. Skiffs nennt man das, das sind, zu meiner Zeit waren das Holzboote mit steigenden Motoren, darauf eben diese Piraten hochbewaffnet, ja. Abschalten des AIS-Systems und Kursnahme Richtung Puntland. Es handelt sich bereits um den dritten größeren Vorfall binnen weniger Wochen nach der Entführung der Honor 25 und dem Angriff auf die Sword. Ja, ich kenne das Problem sehr genau. Ich war 2014 in Lestac, das ist bei Marseille. Dort habe ich den Lehrgang gemacht. Alles, was man braucht, um in der Schiffssecurity arbeiten zu dürfen. Das war so ein Lehrgang mit mehreren Modulen. Ja, Anti-Piracy-Lehrgang. Das war in Lestac in Marseille. Der Lehrgang hätte normalerweise 4.000 Euro gekostet. Mein Arbeitnehmer, eine französische Firma, Surdimar, um den Namen nicht zu nennen, hat die Kosten bis zur Hälfte übernommen. Das war ein geiler Lehrgang. Ja, wir haben sehr viel gelernt. No coffee, no working. Und als wir den Lehrgang in der Tasche hatten, da hat man uns losgeschickt auf die, ja, nach Somalia, ja. Ich habe dann gearbeitet für G4S, ja, Sitz Dubai, und wir haben ja ein Jahr lang die Weltmeere unsicher gemacht oder sicher gemacht, ja. Der Ablauf war immer folgende: Wir sind reingeflogen Richtung Djibouti, teilweise auch über Äthiopien. Sag nochmal die Hauptstadt von Äthiopien. Fällt mir gerade nicht ein, ja. Hauptstadt von Äthiopien, rüber nach Djibouti. Djibouti sind wir auf die Muru. Muru ist so ein kleines Schiff. Durch den Bab el-Mandeb durch, bei Sturm und bei Regen. Dann sind wir auf die Sultan gegangen. Sultan war eine Floating Armory. Eine Floating Armory, dort waren die Waffen, da war die Munition. Dort gab es Crews von verschiedenen Ländern, ja. Sicherheitscrews, alle großen Sicherheitscrack-Firmen waren da. Jedes Team. Man kann sich vorstellen, da waren ungefähr 28 bis 30 Teams. Jedes Team hatte ein kleines Zimmer. Jedes Team war 4 Mann stark. Dort wurde auch ausgebildet an den Waffen. Ja, das war die Floating Armory des Sultan. Die stand dort fix im Roten Meer. Und jedes Mal, wenn dann unser Zielobjekt vorbeikam, entweder ein Tanker oder ein Frachter, dann sind wir rauf aufs Motorboot mit Waffen, Nachtsichtgeräten, Munition, Body Armors Richtung Target, ja. Aufgestiegen, Kontaktaufnahme mit dem Kapitän, mit der Crew, und dann haben wir die Sicherheit übernommen. Ja, dann haben wir die Sicherheit von diesem Transfer übernommen. Dann ging es meistens runter. Rotes Meer, Küste Ostafrika, Seychellen, ja, Sri Lanka. Dort war dann meist Endstation. Wir sind runter von Bord. Dann waren wir meinetwegen zwischen 3 und 10 Tagen in Sri Lanka. Das war in Unawatuna. Und dann kam der nächste Frachter vom Süden hoch. Frachter oder Öltanker. Der fuhr dann hoch östlich, Indien, Richtung Golf von Oman, vorbei an Fujairah, durch die Straße von Ormuz, rein in den Persischen Golf. Dort hatten wir auch eine Floating Armory, sind wieder abgestiegen und haben auf das nächste Schiff gewartet. Ja. Und das war eine aufregende Zeit, es war eine spannende Zeit, es war eine gefährliche Zeit, weil die Piraten waren damals richtig aktiv. Und das einzige Problem, das ich damals gesehen habe, war, dass wir hatten es damals zu tun, das war so ein Umschwung, weil die Piraterie im Golf von Aden abnahm, die hat sich verlagert auf die Westseite Afrikas, ja, Richtung Nigeria oder auch auf die Strait nach Malakka rüber. Und in dem Bereich, wo wir arbeiteten, wir waren auch oft im Bereich drin, den nannte man, ja, wir sind da gefahren im International Recommended Transit Corridor, fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall gab es immer mehr Sicherheitsfirmen, die haben das Zepter abgegeben, ja, abgegeben an Firmen aus Mazedonien, aus diesen Ländern, ihr wisst schon. Und da haben die Sicherheitsleute nicht verdient. Und dementsprechend war dann auch die Moral. Und wir haben unseren Job, kann ich sagen, besser gemacht. Wir konnten alle 3, 4 Sprachen sprechen, ja, meistens Französisch, Deutsch, Englisch, ja, das haben wir gemeistert. Und wir kamen auch alle von unserem Teams, ja, von den Briten und von den Franzosen, wir kamen auch alle aus dem Militärbereich. Die meisten davon waren Ex-Legionäre, Ex-Royal Marines oder was weiß ich, schon Teufel, oder Kommando Marines von den Franzosen etc. Ja, aber die Angriffe damals waren immer weniger. Die Somalis sind gekommen mit Skiffs, haben das Schiff geändert, 3, 4 Skiffs, ja, haben dann ein Lösegeld gefordert im Millionenbereich. Das Lösegeld wurde von den Reedereien meist widerstandslos bezahlt, ja, weil es im Verhältnisgesetz zu der Fracht eigentlich Peanuts war. Ja. So, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, ja, mich triggert immer noch die Hauptstadt von Äthiopien. Oben auf dem Plateau, ich war schon 10-mal dort, nochmal, Altersdement, würde ich nicht sagen. Ne? So, liebe Freunde, jetzt fällt mir es wieder ein. Die Hauptstadt von Äthiopien ist natürlich Addis Abeba. Ja, ich war 1 Dutzend Mal in Addis Abeba. Jedes Mal auf dem Sprung Richtung Djibouti, wie gesagt. Ich habe beendet. Ich bin durch. Ich werde in 2 Tagen oder in 3 Tagen, in 2 Tagen meinen ersten Newsletter rausschicken an die, die sich eben eingetragen haben für meinen Newsletter. Wer das noch nachholen möchte, thomas-gast.com, ja, geht's auf meine Homepage und dann findet ihr den Newsletter. Müsst ihr euch eintragen, ihr bekommt dann eine E-Mail, teilweise auch in Spam-Ordner, guckt da mal rein und die müsst ihr dann bestätigen. Der Newsletter ist kostenlos und der erste Newsletter erscheint am 9. Mai, also in 2 Tagen. Ja, wir bilden somit eine große Familie. Danke für euer Eintragen auf diesen Newsletter. Es kann sein, dass ihr das Ganze mal mit einem anderen Browser versuchen könnt, wenn das beim ersten Mal nicht klappt, ja. Wie gesagt, der Newsletter ist kostenlos. Und dann wird das weitergehen. Ich werde so alle 10 Tage mal ein Newsletter raushauen. Alles mit der Topic, um das zu sagen, was ich hier auf YouTube nicht sagen möchte. Oder nicht sagen kann, weil es doch sensibel reingeht in sensible Bereiche. That's the point. Ja. Ja, ansonsten wünsche ich euch allen ein tolles Leben. Ich wünsche euch ein Leben. Ich wünsche euch ein fröhliches Leben in völliger Gesundheit. Ich wünsche euch ein Leben in völliger Eigenverantwortung. Das ist wichtig, weil wir in einer Epoche leben, in dem viele Menschen die Verantwortung für ihr Leben ganz einfach abgeben. Das fängt an beim Arztbesuch. Du gibst dein Leben in die Hände des Arztes und vertraust darauf, dass er daraus das Beste macht. Und das ist nicht immer die beste Solution. Manchmal ist es gut, aber nicht immer. Das darf kein Automatismus werden. Ich wünsche euch ein Leben in völliger Selbstbestimmtheit. Führt ein selbstbestimmtes Leben und lasst euch nicht fremdbestimmen. Ich wünsche euch ein Leben, in dem ihr euch sagt, ich habe meinen Kopf auf meinen Schultern, um selber zu denken. Ja, ich bin ein Selbstdenker, gerne auch ein Querdenker. Aber es ist immer noch besser, als sie denken lassen. Ja, mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße, brauchen wir nicht. The way of the gun ist falsch. Was wir wollen, und ich denke, das wollen alle, zumindest die meisten von meiner Community, das ist Frieden. The way of the gun ist falsch. Wir wollen friedenssüchtig bleiben. Ja? Kriege sind Bullshit. Ich melde mich ab alle Bundeswehr, ich melde mich ab alle Fremdenlegion. Tschüss, Servus, Grüße gehen raus. Ring richten und stay safe, Brothers. Servus, Deutschland. Bye-bye.